ARD.
Diese Nase ist natürlich heute für mich ein Segen. Wie du schon richtig sagst, war sie das nicht immer. Aber ich war zum Glück auch, ich hatte nicht nur eine große Nase, ich war meist auch größer als alle anderen in meiner Klasse. Von daher hat sich das dann ausgeglichen, weil wenn irgendeiner meinte, er müsste was zu meiner Nase sagen und ich dann vor dem stand, dann wurde das schon ruhiger, was er über meine Nase sagen wollte. Ich habe meine Nase in die richtige Richtung gebogen.
Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD-Audiothek mit Daniel Kaiser. Hier erzählen Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Und heute mit einem, der Millionen zum Lachen gebracht hat, mit Songs wie diesem.
Wenn Sie müssen, ist die Nippel durch die Lasche ziehen und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil und da drücken Sie dann drauf. Und schon kommt da unten Kaffee raus.
Mike Krüger, moin.
Moin, moin.
Da wippt der Kopf noch mit, das ist noch präsent, ne?
Ja, ich kann sogar den Text noch, ja, natürlich.
Weißt du noch, wie du auf den Nippel gekommen bist?
Drauf gekommen bin ich, weil ich früher natürlich mein halbes Leben in einem Auto verbracht habe und viel unterwegs war, hatte ich immer ein Diktiergerät. Damals gab es ja noch keine Handys. Da habe ich dann immer alles Mögliche draufgesprochen an Ideen, was ich so hatte, wenn ich unterwegs war. Und unter anderem ist mir dann mal bei einer Autobahnraststätte tatsächlich diese legendäre Senfverpackung, die man so aufreißen muss, tatsächlich über die Jacke gespritzt. Und da habe ich gedacht, ein Song über Verpackungen, das wäre nicht schlecht. Über die ganzen Sachen, die nie aufgehen oder wenn sie aufgehen an der falschen Stelle. Und so habe ich das dann da drauf gesprochen. Und dann habe ich mich immer, wenn meine Tour zu Ende war, zu Hause in mein Studio gesetzt und das abgehört. 80% konnte man da wegschmeißen von dem, was ich da drauf gesprochen habe. Aber dann war eben zum Beispiel, mach doch mal ein Lied über Verpackungen und dann kommt da sowas dabei raus.
Ein Goldmoment.
Das war ein Goldmoment, ja, kann man sagen. Also es ist immer so, ich habe meistens immer gleich mit Gitarre zusammen, Gitarre und Gesang, so vor mich hingesungen und dazu irgendeine Melodie dann auf der Gitarre geklimpert. Und wenn man dann schon mal einen Refrain hat, den ich verhältnismäßig schnell hatte da, dann geht natürlich über Verpackungen fällt einem dann eine Menge Schwachsinn ein. Und so kam dieses Lied doch verhältnismäßig schnell zustande. Das habe ich dann erst meiner Frau vorgespielt. Die fand das lustig. Die ist aber immer sehr kritisch. Und dann kann ich das natürlich, weil ich ja auch neben meinen vielen Konzerten auch ganz viele Galas immer gemacht habe, habe ich das dann auf einer großen Gala angetestet. Und da war das schon mal, das waren 1500 Friseure.
Oh.
Und da habe ich gedacht, wenn die lachen, die haben ja jeden Gag in ihrem Leben schon 20 Mal gehört, weil jeden Morgen kommt zu denen einer auf ihren Friseurstuhl und sagt, kennst du den schon? Und dann sagen die, ja, den kenne ich schon. Und das endete aber nach dieser Gala damit, dass ich irgendwann, das war in Darmstadt, nachts im Hotel, an der Hotelbar mit 40 Friseuren zusammen nochmal, kannst du nochmal den Nippel singen? Und da habe ich gedacht, okay, das Lied könnte was haben.
Das funzt. Und wie oft begegnet dir das noch? Wirst du angesprochen, auf den Titel angesungen?
Nee, eigentlich nicht mehr. Das war natürlich, das ist jetzt ja über 40 Jahre her. Oder 45 Jahre ist das jetzt her. Das war 1980, der Nippel. Damit starteten quasi die legendären 80er für mich. Schon mal mit Volldampf. Und von daher, heute singen mir die Leute das nicht mehr vor. Aber das Schöne ist, ich habe das jetzt gerade im Mai des letzten Jahres in der Waldbühne gesungen in Berlin. Und den Text können immer noch 24.000 Leute. Das freut einen dann.
Ist ja auch ein Lebensgefühl aus den 80ern. Dazu kommen wir auch gleich noch. Du sagst, du bist jetzt Rentner, ja? Was ist denn jetzt anders als Rentner?
Ich bin viel mehr zu Hause, was meine Frau natürlich freut. Die ist, glaube ich, der Hauptgrund, dass ich Rentner bin, weil die hat natürlich zu Recht gesagt, irgendwann, du warst jetzt 40 Jahre nicht da. Das wäre ganz gut, wenn du auch mal zu Hause bist zwischendurch. Besonders, wenn du schon lange dein Rentenalter überschritten hast. Man sieht es mir nicht an, aber ich bin ja schon über 70. Das heißt, ich kriege
blühende Leben natürlich.
Ich kriege schon verhältnismäßig lang Rente. Und habe dann gesagt, okay, mache ich gerne. Ich mache dann nur noch so, was man hauptsächlich von zu Hause aus machen kann. Okay, ich fahre immer noch mal zu irgendeiner Fernsehshow, wo ich eingeladen werde. Aber normalerweise mache ich alles hier in Hamburg, was ich tue. Und das ist hauptsächlich mein YouTube-Kanal. Und das hat sie mir genehmigt. Sie hat gesagt, du kannst immer gerne noch was machen. Ist klar, wenn einem so viel Schwachsinn einfällt, dass man den dann nicht zurückhalten sollte, das ist in Ordnung. Aber ich bin jetzt eben verhältnismäßig viel tatsächlich zu Hause.
Ja, YouTube-Kanal, gutes Thema. Das hören wir, da hören wir nachher auch nochmal rein. Und hast du auch so rentnertypische Sachen, so eine Vogel-App oder so?
Nein. Also so schlimm ist es nicht. Ich spiele Golf. Jetzt kommt wieder das alte Klischee. Das spielen ja alle Rentner. Was natürlich völliger Quatsch ist, weil die jungen Leute, die ziehen richtig durch beim Golf. Aber das ist ein schöner Sport. Den kann man, wenn man sich noch einigermaßen bewegen kann, und das kann ich zum Glück, lange ausüben.
Man verbindet dich, also ich habe dich jetzt bislang immer verbunden, auch vor allen Dingen mit Quickborn. Aber du bist ja durch und durch Hamburg eigentlich.
Ich bin in Hamburg aufgewachsen, richtig. Ich bin nicht in Hamburg geboren, weil mein Vater und meine Mutter waren damals gerade auf der Durchreise. Die wollten nach Hamburg, haben es aber nicht mehr geschafft. Und so wurde ich in Ulm geboren, erstaunlicherweise. Was natürlich auf der anderen Seite toll ist, weil in Ulm wurde Albert Einstein geboren. Also da ist
in einem Atemzug, da
ist natürlich
mega.
Eine gewisse Verwandtschaft quasi da. Hildegard Knef, also Menschen, die intelligent sind und gut aussehen, kommen aus. Und okay, ich möchte mich da nicht so weiter äußern, aber Ulm ist nicht schlecht. Von daher bin ich dann aber nach Hamburg überführt worden, sehr schnell. Und bin dann in Hamburg aufgewachsen, die erste Zeit in Großflottbek. Und war dann lange mit der Naht an der Nordsee. Also ich bin schon norddeutsch sehr affin. Und dann habe ich eben lange in Quickborn gewohnt, weil ich da ein schönes Haus hatte. Und das wurde uns dann irgendwann alles zu groß, als meine Tochter ausgezogen ist und so. Da hat dann meine Frau zu Recht gesagt, jetzt sollten wir mal uns ein bisschen verkleinern. Und jetzt haben wir eine sehr schöne Wohnung. Jetzt auch schon, die Zeit vergeht so schnell. Seit 20 Jahren bin ich wieder in Hamburg.
Wir machen mal eine 040 Aufwärmrunde mit dir als Hamburger. Alster oder Elbe?
Elbe.
Warum?
Ja, Großlottbek sagt es schon, da bin ich aufgewachsen. Ich bin früher immer mit meinem Fahrrad ganz viel an die Elbe gefahren. Ich komme ja noch aus der Zeit, wo es auch richtig kalte Winter gab. Okay, jetzt wird es auch schon wieder kälter gerade draußen, aber wir haben noch Eisschollen erlebt auf der Elbe und sind auch auf Eisschollen auf der Elbe, was natürlich schwer verboten war. Fanden wir als Jungs aber toll, auf Eisschollen laufen auf der Elbe. Also ich kenne die Elbe gut und habe mich da immer unglaublich wohl gefühlt, deshalb Elbe.
Heinz Erhardt oder Otto?
Ja, das ist ganz schwer. Ich habe beide noch, also ich habe Otto natürlich kennengelernt, logischerweise. Wir sind gut befreundet seit über 40 Jahren. Ich habe aber auch Heinz Erhardt noch kennengelernt, glücklicherweise. Und habe ihn auch noch live gesehen. Und der war natürlich schon, sagen wir mal so, der Vorreiter von allem, was dann so als Comedy kam später. Also der war natürlich schon einer, von dem man die ganzen Gedichte auswendig kannte, wenn man Comedy-affin war. Hinter eines Baumes Rinde sitzt die Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte. Also man hat immer noch diese Sprüche von Heinz Erhardt drauf. Von daher würde ich mich da nicht entscheiden. Das ist bei mir ausgeglichen, weil mit einem bin ich befreundet und den anderen fand ich natürlich toll.
Kühlbrandbrücke oder Elbtunnel?
Elbtunnel, was ist das für eine Frage?
Was ist das überhaupt für eine Frage?
Hallo, ich habe den Elbtunnel gebaut quasi.
Alleine?
Ja, alleine. Mit meinem Kumpel Olli zusammen haben wir den Elbtunnel gebaut. Was ist das denn für eine Frage? Elbtunnel natürlich.
Genau, du warst da, kommen wir gleich noch dazu, du warst da Azubi damals, ein Betonbauer.
Jawohl, ja. Ohne meine Mithilfe wäre der Elbtunnel nicht da und ohne Elbtunnel würde man doch überhaupt nicht nach Süden kommen.
Also, die Brücke, du bist der Brückenbauer, ein Tunnelbauer. HSV oder St. Pauli?
HSV natürlich, ja. Also mein großer Held Uwe Seeler, den ich auch glücklicherweise dann später noch persönlich kennenlernen durfte, den fand ich sowieso toll und er war natürlich ein super toller Mann. Also großer Held Uwe Seeler, Charlie Dörfel, Bernd Dörfel, später Manny Kals, wie sie alle hießen.
Das ist doch der alte HSV, kannst du mit dem neuen auch noch was anfangen?
Der neue HSV, der ist ja voll jetzt im Kommen, Leute. Wir sind dieses Jahr, lassen wir uns nicht mehr beirren, wir werden als zweiter Verein in die Bundesliga einsteigen, dieses Mal in die erste Bundesliga. Und dann ist Hamburg mit zwei Vereinen, bei St. Pauli schafft das ja auch drinnen zu bleiben. Von daher, Leute, wir mischen jetzt das Feld von hinten auf da in der Bundesliga.
Hamburg sei die schönste Stadt der Welt, sagen viele Hamburger so halb im Scherz.
Nee, das muss man gar nicht im Scherz sagen, ist so. Also ich war schon viel unterwegs, ich kenne viele Städte auf der Welt. Ich kenne auch alle Städte in Deutschland, weil ich überall war. Und ich muss sagen, da ist Hamburg ganz weit vorne.
Warum?
Erstmal, wenn man Architektur gerne mag, gibt es unglaublich viel Vielfalt hier in Hamburg von tollen alten Stadthäusern, die ja hier neben euch überall zu finden sind, an der Roten Baumchaussee angefangen bis in der ganzen Gegend hier, Harvestehude, um euch rum. Und neue Architektur, toll in Hamburg, Elbphilharmonie, tolle alte Kirchen, Michel, okay, ist sowieso klar, Hafen, Alster. So, und jetzt sag mir mal eine Stadt, die da auch nur annähernd irgend sowas zu bieten hat.
In der
Leute
Größe,
da draußen, ja, da bist du.
Schweigen
euch,
ist da.
Fällt euch nichts mehr ein. Ja.
Wo lebst du in Hamburg?
Ich lebe in Wellingsbüttel. Das ist sehr schön, weil in Wellingsbüttel, das zählt zu den Walddörfern. Wie der Name schon sagt, ist da viel Wald. Das heißt, da stehen noch ganz viele alte, wirklich ganz hohe Bäume. Und das liebe ich sehr. Und man ist schnell in der Stadt. Mhm. Wenn die Wellingsbütteler Landstraße mal irgendwann 2035 wieder fertig ist, sind wir noch schneller wieder in der Stadt. Von daher ist das so eine schöne Mischung aus Wald. Man denkt, wenn man in Wellingsbüttel wohnt, wir haben noch Kopfsteinpflasterstraße, denkt man nicht, dass man mitten in der Stadt wohnt. Und das, diese Mischung finde ich toll.
Ich glaube, Heinz Erhardt hat auch in Wellingsbüttel damals gewohnt.
Ja, gar nicht weit von da, wo ich jetzt wohne.
Also es ist ein Komödiantennest.
Ja, natürlich. Eine Hochburg.
Was ist das Schöne so an Wellingsbüttel? Wo trifft man dich da? Beim Einkaufen oder so?
Ja, wir haben ja, was natürlich ganz toll ist in Hamburg, da in Wellingsbüttel, ist ja auch das AEZ. Ja. Das ist in Poppenbüttel, also um die Ecke quasi. Und da kann man alles einkaufen, besonders auch gute Nahrung, das heißt Lebensmittel. Das heißt, im AEZ drin, in der Mitte ist ein sogenannter Marktplatz, wo du eben alles kriegst, von Obst bis Schlachter bis alles auf einen Haufen. Da brauchst du nicht lange durch die Gegend zu fahren. Die haben einen tollen Parkplatz unten drunter. Also da trifft man mich häufiger.
Und erkennen dich die Damen an der Fleischtheke?
Die erkennen mich alle, weil ich bin der für den Einkauf zuständig zu Hause. Weil meine Frau netterweise das Büro übernimmt. Wenn wir das andersrum machen würden, wäre es eine Vollkatastrophe. Das heißt, meine Frau könnte natürlich einkaufen, was sie ja früher auch immer gemacht hat. Aber wenn ich das Büro übernehmen würde, das wäre schlecht. Von daher bin ich für den Einkauf zuständig. Deshalb, mich kennen natürlich alle Verkäuferinnen im AEZ und wissen eigentlich schon, ohne dass ich was sage, was ich gerne haben möchte. Die fangen schon an einzutüten, wenn ich komme.
Das ist auch Luxus.
Ja, das ist Luxus pur, natürlich.
Mike, du bist in den 50ern aufgewachsen in Hamburg. Das ist ja eine andere Stadt gewesen. Das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Wie viel Nachkrieg erinnerst du noch aus der Kindheit?
Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass meine Tante Minna, dass die noch in den sogenannten Nissenhütten gewohnt hat. Also das waren so Wellblech, ja, wie halb, sagen wir mal halb, als wenn man eine Dose aufschneidet, in der Mitte durchschneidet und die hinlegt, dann hat man so ein Wellblech.
So einen halben Zylinder.
So muss man sich das vorstellen. Und die hat sich ein Amerikaner ausgedacht, der hieß Nissen und deshalb hießen die auch Nissenhütten. Und da lebte meine Tante und bei der war ich ganz oft zu Besuch, weil ich fand die toll, die war auch toll. Und mein Onkel, der hatte dann eben einen Garten drumherum um diese Nissenhütte, wie alle, die da solche Hütten hatten, einen eigenen Garten hatten und sich selbst versorgt haben. Und da war ich unglaublich gerne, weil der hat mit mir dann irgendwelche Flöten geschnitzt und Pfeil und Bogen für mich hergestellt und ich konnte da im Garten rumtoben und machen, was ich wollte. Da war ich immer wahnsinnig gerne.
Und so der idyllische Teil einer Kindheit.
Ja.
Deine Eltern haben dich ja Michael Friedrich Wilhelm genannt.
Ja.
Das ist ja ganz alte Zeit sozusagen. Wann kam Mike in dein Leben?
Mike heiße ich, seit ich in der Schule bin. Wenn man Michael heißt, ist die Chance, dass man irgendwann Mike genannt wird, verhältnismäßig groß. Und ich, also seit ich, sagen wir mal, spätestens seit ich auf dem Gymnasium war, heiße ich Mike. Mhm.
In der Schule, auch schon in Sasel, hattest du da auch schon, war der Humor auch schon so dein Ding?
In der Schule war der Humor mein Hauptding, was meine Mitschüler immer toll fanden, die Lehrer oft nicht so. obwohl einige Lehrer waren so begeistert von meinem Humor, dass sie mich dann in der Klasse nochmal sehen wollten im folgenden Jahr. Zugaben habe ich später auch gerne gegeben. Von daher, da fing das mit den Zugaben schon an damals. Mhm. Also von daher, Humor habe ich immer versucht, meine Leistungen, die ich nicht so drauf hatte oft, durch lustige Sprüche zu übertünchen. Bei den Mitschülern immer gut angekommen. Die Lehrer haben das oft durchschaut, leider. Aber okay, man kann nicht alles haben.
Du hast schon gesagt, du warst in Büsum an der Nordsee auf einem Internat. Warum?
Ja, mein Vater war sehr viel unterwegs. Meine Mutter ist leider sehr früh gestorben, als ich 3 war. Und von daher wurde ich dann da quasi ins Internat geparkt. Nun muss man sich das nicht so vorstellen wie bei Hanni und Nanni oder diesen Internaten, die es auch gibt, wo man mit im Zweibettzimmer residiert mit noch einem Kumpel zusammen, sondern wir hatten so 42 Mann Schlafsaal. Und das war eher so ein etwas sehr einfaches Internat. Von daher war ich da auch nicht so wirklich gerne. Aber man kann sich ja oft auch nicht aussuchen.
Hast du noch Kontakt zu Mitschülern von damals?
Nee, zu denen gar nicht. Ich habe noch Kontakt zu meinen Bandkollegen, mit denen ich in der Schülerband gespielt habe im Norderstedt. Zu denen habe ich noch Kontakt. Das sind aber auch die einzigen, die ich aus der Schulzeit. Ich war auch in so vielen verschiedenen Klassen, weißt du, da kannst du auch nicht so.
Jetzt ja jede Woche jetzt ein Klassentreffen.
Kannst genau, du nicht so, wenn du mich zum Klassentreffen einlädst, dann müssen 400 Leute kommen.
Und dann die Ausbildung zum Betonbauer. Was hat dich da getrieben?
Da hat mich hingetragen, dass ich Fachhochschulreife hatte für Architektur. Ich wollte eigentlich Architekt werden. Mhm. Da gab es die Möglichkeit, als Betonbauer entweder ein Praktikum zu machen. Mhm. Also Praktikum hätte ich sowieso machen müssen. Wenn du Architektur studierst, musst du mindestens ein Jahr irgendwo Praktikum gemacht haben. Man konnte aber mit Fachhochschulreife statt nach zwei Jahren auslernen, Betonbauer. Da habe ich gedacht, bevor ich hier der Kasper bin auf dem Bau und als Praktikant hier, hol doch mal die Bogenschnur oder hol mal die Gewichte für die Wasserwaage, habe ich gedacht, dann lerne ich das lieber gleich, statt wenn sie mir schon ein Lehrjahr schenken, dann bin ich nach 2 Jahren Betonbauer, dann habe ich wenigstens schon mal einen Beruf. Mhm. Also so habe ich das deshalb eine Lehre gemacht, statt Praktikum.
Und dann stehst du auch auf dieser Jahrhundertbaustelle Elbtunnel. Was hast du da gemacht?
Beim Elbtunnel war ich gerade in der Abteilung Flechter, also Eisen. Mhm. Und da haben wir also im Lüftergebäude, wo ja unglaublich dicke Wände sind, wegen der großen Hitze, die da entsteht durch die Abgase, hat der Lüfter, das Lüftergebäude teilweise 3-4 Meter dicke Wände. Da ist natürlich sehr, sehr viel Eisen drin. Und wir waren, mein Kumpel und Olli und ich, wir waren zusammen bei der Fußgängerbrücke vorm Elbtunnel. Also wenn man da rüber flaniert heutzutage, Leute, das alles, was da an Eisen drin liegt, das haben Olli und ich da reingelegt.
Ah, super. Und mit welchem Gefühl gehst und fährst du durch den Elbtunnel?
Ja, klasse. Wir haben ja eine sehr schöne Doku, die kann man sich immer noch angucken, in der ARD-Mediathek, gemacht über die 40 Jahre Elbtunnel. Und die ist sehr schön geworden und da haben Olli und ich auch mitgespielt, weil wir den ja quasi alleine gebaut haben. Von daher kann man da auch sehen, was für ein Gefühl wir haben. Ganz toll ist natürlich, und das Gefühl hatten wir da wieder in der Doku, wir haben gedreht, als der gerade mal wieder gesperrt war. Der wird ja immer zwischendurch mal gesperrt, weil sie da irgendwas gerade bauen oder irgendeine Brücke abreißen oder so. Und das haben wir dann genutzt für die Doku. Da war der 2 Tage gesperrt. Und wenn man durch den leeren Elbtunnel läuft, das hat schon was. Da merkt man eigentlich erstmal, wenn man da läuft, merkt man, wie groß das da alles ist. Und wenn man durch den leeren Elbtunnel läuft, das ist schon beeindruckend.
Und da für diese Doku gab es auch eine neue Version dieses Klassikers.
Denn wer baggert da so spät noch am Baggerloch? Das ist Bodo mit dem Bagger und der baggert noch. Ja, wer baggert da so spät noch am Baggerloch? Das ist Bodo mit dem Bagger und der baggert noch.
War Gitarre, war Musik, war Bühne schon da auch Thema bei dir zu der Zeit?
Beim Elbtunnel, ja, da war ich schon, da hatte ich ja schon eine Schülerband hinter mir quasi und wollte eigentlich ja anfangen zu studieren, was ich dann auch gemacht habe. Und habe dann natürlich auf so Semesterfeten auch immer meine Gitarre mitgehabt und habe immer fröhliche Lieder gesungen. Also da war das schon ein Thema, logischerweise. Das wurde vertieft bei meiner Bundeswehrzeit, weil die haben mich dann netterweise aus dem Studium rausgeholt, die Bundeswehr. aus dem zweiten Semester und haben gesagt, nee, Krüger, du musst jetzt erstmal zur Bundeswehr. Und ich war bei der Bundeswehr, bei der Marine logischerweise. Und wo soll man als Norddeutscher hingehen sonst? Gebirgsjäger wäre ja Quatsch gewesen. Und hab dann war da Funker und da haben wir festgestellt, meine Kumpels, die anderen Funker und ich, dass Funker, irgendwann, wenn man dann ausgebildeter Funker ist, muss man verhältnismäßig schnell diese Funkzeichen hören können und auch schreiben gleichzeitig logischerweise. Und viele von den Funkern, hat sich herausgestellt, hilft wohl, wenn man musikalisch ist, um das zu hören. Und deshalb hatten wir von den 6 Leuten, mit denen wir zusammen auf dem Zimmer waren, 4 Musiker. Und wir hatten dann sehr schnell eine Geschwaderband logischerweise und haben dann sehr schöne Musik gemacht da beim Bund. Und da hatte ich viel Zeit. Und da habe ich dann angefangen, auch weiter Lieder zu schreiben. Zum Beispiel, ich bin Bundeswehrsoldat, ein toller Typ. Ist natürlich bei der Bundeswehr tatsächlich selbst entstanden. Da hat sich das so, was Lieder schreiben angeht, etwas verdichtet bei der Bundeswehr.
Das waren die Admiralsfunker, ne?
Wir sind Admiralsfunker, also wir haben eine eigene Webseite im Internet, könnt ihr mal www.admiralfunker.de. Da kann man unsere ganze Geschichte, die ganze Truppe, wir treffen uns heute immer noch zu Pfingsten und sind immer noch befreundet, das ist jetzt über 50 Jahre her. Von daher die Truppe, die da damals bei der Marine war, wir wären einsatzbereit, wenn man uns noch braucht.
Und kannst du hier noch?
Das kann man schnell verlernen. Das ist schwierig. Wenn man das lange nicht gemacht hat, dann wird es schwer. Mhm. Damals konnten wir das tatsächlich gut. Ja, heute, das wäre heute, glaube ich, schwierig.
Und dann tritt eine Location, sagt man ja heute, in dein Leben, die dann wichtig für dich geworden ist, auch als Sprungbrett. Nämlich, hatte ich noch nie vorher gehört, musste ich googeln. Danny's Pan.
Ja.
Riesenladen, also von der Bedeutung damals.
Von der Bedeutung schon, da ist Otto berühmt geworden. Also Otto war 2 Jahre vor mir da und ist auch da bekannt geworden. Der war Heidenkamps Weg, das war später dann irgendeine Disco, glaube ich, als das leider zugemacht hat, das Danny's Pan. Mhm. Aber der gehörte eben zu diesen Clubs in Hamburg wie Onkel Pö. Mhm. Danny's Pan Logo kam ein bisschen später dazu. Das waren so die Clubs, wo man, wenn man zur Hamburger Szene gehören wollte, aufgetreten ist.
So ein Kellerding war das, ne?
Das war da im Keller. Und wenn es voll war, waren da, glaube ich, 200 Leute drin. Mhm. Und dann war es schon richtig voll. Ich war da eigentlich immer als Gast mit meinen Kumpels da aus dem Semester. Und dann dann gehen wir noch mal ins Danny's Pan, trinken noch ein Bier und gucken mal, wer da heute singt. Und dann haben die irgendwann zu mir gesagt, sag mal, Mike, was die da vortragen, das ist doch viel lustiger, was du so singst auf unseren Feten. Frag doch mal, ob du da mal auftreten kannst. Und dann habe ich den Besitzer gefragt und der hat gesagt, ja, heute sind nur 10 Leute da, kannst nicht viel falsch machen, sing doch mal was. Und dann kamen eben so Lieder wie Mein Gott Walter und so, die kamen da sehr gut an dem Abend. Und da hat er dann gesagt, naja, wenn du eine Stunde Programm hast, dann nehme ich dich fest ins Programm einmal in der Woche. Und dann habe ich gesagt, habe ich nicht, aber kann ich ja herstellen. Und dann habe ich ein paar neue Lieder geschrieben und war dann da einmal in der Woche im Programm für 80 Mark, was viel Geld war, weil mein BAföG war, glaube ich, 360 oder so. Da war 80 Mark die Woche nicht schlecht. Und dann bin ich da aufgetreten und dann ging es tatsächlich sehr, sehr schnell zum Glück.
Du bist da entdeckt worden, richtig, so wie man sich das in Hollywood vorstellt. Ja.
Irgendwann war dann immer, die machten um 7 auf, um 10:10 war zu, wenn ich da aufgetreten bin, weil da ging keiner mehr rein sonst. Ja. Und dann, das sprach sich dann rum und früher waren ja die ganzen Schallplattenfirmen oder viele Schallplattenfirmen in Hamburg. Und irgendwann saß dann der Chef der Phonogramm, die saßen am Rödingsmarkt in Hamburg, Ossi Drexler hieß der, ein sehr netter Österreicher. Der saß dann irgendwann in meiner Garderobe und kam ich da rein und so, ja, ich bin von der Phonogramm und so, da machen wir eine LP hier von dir. Ich habe gedacht, was will er? Eine LP von mir? Also LPs waren ja damals, das kann sich heute kein Mensch mehr vorstellen, heute gibt es ja weder LPs noch CDs, heute ist ja alles Internet gesteuert. Und damals war eine LP war eben sowas für mich Großes, Heiliges, weil LPs habe ich gesammelt von den Beatles und habe die mir zusammengespart. Ich glaube, eine LP kostete damals irgendwie 20 Mark oder 18 Mark. Mhm. Habe ich mir von meinem Taschengeld zusammengespart und jetzt kam plötzlich einer und wollte von mir eine LP herstellen. Also von, wenn der gesagt hätte, ich mach davon 100 Stück und schenk dir 50, hätte ich gesagt, ja super, lass uns machen. Dann hätte ich, wäre ich sehr, sehr stolz gewesen, war ich auch auf meine erste LP. Und die hieß Mein Gott Walter, die wir da aufgenommen haben, mit so einer 8-Spur-Maschine im Dennis Pan aufgestellt, 2 Abende mitgeschnitten. Das war die LP.
Beim Frühstück war für die Kaffeekanne um. Zum Glück war es nur kalter. Marie sagte wieder einmal, mein Gott, Walter.
Und dann ging es eben sehr, sehr schnell. Da ging es dann
in Rudi Carrell, am laufenden Band, ja.
Ja.
Vor 50 Jahren, live, hast du noch das vor Augen? Kannst du es doch visualisieren, wie das war? Erster wirklich riesengroßer Fernsehauftritt.
Naja, das war mein zweiter großer Fernsehauftritt. Der erste war Disco hier in Hamburg, im Studio A, im Studio Hamburg. Bei Ilja Richter.
Hallo, Freunde.
Licht aus, Spott an. Was ja damals am Samstagabend um 19:30 so 18, 19 Millionen Leute gesehen haben. Von daher, wenn man da drin war, hieß das eigentlich, ja, ab Montag verkaufst du ganz viele Schallplatten, was ich aber nicht wusste, weil ich ja von nichts eine Ahnung hatte. Aber meine Schallplattenfirma war natürlich sehr, sehr stolz, dass sie mich da in die Disco gebracht hatten. Und da habe ich dann 2 Songs durfte ich gleich singen, also Mein Gott Walter und Faltenrock, was auch eine Ausnahme war, was ich aber auch nicht wusste. Auf alle Fälle ging dann die LP schon ganz schnell auf irgendwie 100. Ich habe zu Hause noch ein Telegramm liegen von Ossi Drexler, super, 175.000 verkauft. Und ich denke, was passiert hier jetzt gerade?
Hast du so ein Archiv zu Hause mit solchen...
Ja, so ein paar Highlights habe ich noch, ja.
Zum Beispiel, was ist da noch drin?
Naja, ich sag ja, das Telegramm habe ich aufgehoben. Ich habe mein erstes Flugticket aufgehoben und so ein paar Highlights. Goldverleihung natürlich, so ein paar Fotos. So, also da sind ein paar Schätze dabei. Auf alle Fälle hatte das Rudi Carrell glücklicherweise gesehen, diesen Disco-Auftritt, und hat mich dann persönlich angerufen, was ich natürlich damals fassungslos.
Ist ja unglaublich. Da klingelt das Telefon, Rudi Carrell ist dran.
Ja. Und war auch immer selber dran. Der hat auch später, war da nie eine Sekretärin und hat gesagt, ich verbinde sie jetzt mal mit Herrn Carrell, sondern war immer gleich Rudi selber dran, auch später. Und Rudi hat dann gesagt, hier kannst du, ich hab dich gesehen, war lustig, kannst du kommen. Rudi hat noch nie lange gesprochen mit einem. Rudi telefoniert genauso kurz wie ich. Ja, kannst du kommen, am Samstag ist hier laufende Band und so, kannst du Mein Gott Walter singen und singst letzte Strophe, Mein Gott Rudi, kriegst du das hin? Und ich sag, ja, kriege ich hin. Ja, super, okay, dann bist du im laufenden Band. So, und dann habe ich meine Schallplattenfirma angerufen und habe gesagt, mich hat gerade Rudi Carrell angerufen. Der hat Disco gesehen und ich bin Samstag am laufenden Band in Bremen. Da war es mal Totenstille auf der anderen Seite. Dann wurde ich mit S-Klasse dahin gefahren, Begleitung. Ich fuhr in F4 und hatte eine 1,5-Zimmer-Wohnung und wohnte plötzlich in der Suite im Parkhotel. Die war doppelt so groß wie unsere Wohnung. Und wir haben gedacht, Leute, was ist denn hier los? Das scheint das Showgeschäft zu sein.
Und dann ging es los, die 80er, ein rauschhaftes Ding. Dann kam ja noch später, also Fernsehshows und Supernasen, natürlich mit Thomas Gottschalk, Piratensender, Powerplay. Ihr hattet ja bis vor kurzem auch noch einen Podcast mit Thomas Gottschalk. Hast du noch, wann habt ihr zuletzt gesprochen?
Vorgestern. Mhm. Also wir sprechen viel, ja. Das Schöne ist ja, dass Thomas wieder in Deutschland ist. Mhm. Und das ist natürlich klasse, weil erstmal sind wir jetzt wieder dicht zusammen. Was natürlich in Amerika, Zeitverschiebung, wenn einer in Kalifornien lebt und der andere in Hamburg, ist schwierig. Und dann kommt dazu, dass meine Frau mit seiner Frau befreundet ist. Die haben sich beide gesucht und gefunden. Und das führt natürlich dazu, dass wir plötzlich zu viert alles Mögliche veranstalten. Also die telefonieren, die beiden Damen und die Herren auch. Und dann treffen wir uns auch zusammen. Also wir sind sehr, sehr eng wieder. Mhm. Von daher, ja, vorgestern habe ich das letzte Mal mit ihm telefoniert.
Und dann ist so Smalltalk, oder?
Ja, Smalltalk. Und dann sind natürlich, wir kriegen natürlich immer noch alle möglichen Anfragen, die wir dann bearbeiten und wo wir uns auch abstimmen und so. Also ich bin ja dann nach unserem Podcast auch bei allen möglichen anderen Podcasts eingeladen. Sogar beim NDR bin ich jetzt bei einem Podcast eingeladen. Das ist natürlich toll. Von daher sagt Tommy, was machst du denn da, was erzählst du? Und dann sage ich, ja du, also wenn die nicht so bescheuerte Fragen stellen, dann antworte ich ganz höflich.
Ah, bislang läuft es, glaube ich, ganz gut, oder? Und
Er erwischt sich gerade, ihr könnt es ja nicht sehen, er wischt sich gerade den Schweiß von der Stirn.
Die großen Schweißtropfen. Ja. Ihr wolltet doch auch einen Supernasen-Comeback machen als Film und das hat nicht geklappt. Warum?
Würde ich nicht so sagen. Also von daher. Oder?
Ah, oh, es kommt.
Weiß ich nicht. Nein, es ist, wir sind ja, das Schöne bei Thomas und mir ist ja, wir machen ja alles, was wir machen. Der ist ja auch mehr oder weniger Rentner, obwohl der macht noch viel mehr als ich. Aber wir sind natürlich, sagen wir mal, vogelfrei endlich. Wir haben es geschafft. Wir sind von keinem abhängig. Wir können eigentlich tun und lassen, was wir wollen, was ein sehr schönes Gefühl ist. Und wir haben beide natürlich gesagt, ja, wir hatten also ein Drehbuch für die Supernasen und wollten das eigentlich auch umsetzen. Dann ist leider unser geliebter Filmproduzent Carly Spies gestorben, den wir sehr, sehr vermissen, weil der hat eben alle unsere Filme produziert und der war auch ein toller Mann, auch Österreicher. Ich habe gute Erfahrungen mit Österreichern. Mhm. Und Carly ist gestorben. Also wenn Carly nicht gestorben wäre, gäb's schon lange eine Fortsetzung von Supernasen. Dann haben wir gesagt, okay, dann fragen wir mal andere. Die fanden das Drehbuch nicht so lustig. Und dann haben wir beide gesagt, du, jetzt auch noch mal das Drehbuch umschreiben, haben wir keinen Bock. Und so liegt das irgendwo rum. Aber es gibt auch immer wieder Anfragen an uns, weil jetzt durch den Podcast hatten wir natürlich unglaublich viele Presse, auch immer, weil wir der meistzitierte Podcast waren in Deutschland. Von daher würde ich sagen, lassen wir uns mal überraschen. Uns drängt nichts, aber wir beerdigen auch nichts so schnell.
Ja, meist zitiert auch, weil ihr natürlich für ordentlich Thermik gesorgt hat mit kantigen Aussagen, die so in den 80ern möglicherweise auch ganz normal waren, aber heute in so eine andere Situation, in eine andere Welt kommen, oder?
Ja, davon handelt ja auch unser Drehbuch von dem Film. Und wir haben da eigentlich auch drauf bestanden, dass das so bleibt. Also wir waren ja in unserem letzten Film, den wir zusammen hatten, der hieß Die Einsteiger. Und da hatte ich ja die Erfindung gemacht, dass man sich in Videokassetten, junge Menschen wissen nicht mehr, was das ist, das war so wie Netflix als Tonband, um genau. Es mal so zu beschreiben. Und da konnte man sich in Filme reinbeamen und die Fortsetzung wäre eben gewesen, dass wir aus den 80ern quasi, wo wir in diesen Kassetten verschwunden sind, zurückgeholt werden von meinem Enkelsohn oder meiner Enkeltochter, die auch Erfinderin wie ich gewesen wäre und hätte dann gesagt, pass mal auf, da seid ihr wieder. Und wir kommen eben aus den 80ern und haben auch diesen 80er-Humor heute und hauen natürlich unsere 80er-Sprüche raus, was wir schon sehr eingeschränkt gemacht haben in dem Podcast, muss ich ehrlich sagen. Dann war es aber immer so, ich war so der Podcast-Beauftragte und habe mir diese ganzen Themen immer ausgedacht, weil ich auch besser als Tommy weiß, wie das geht, weil ich ja 10 Jahre, 7 Tage, 7 Köpfe dasselbe gemacht habe. Und habe dann gesagt, Tommy, diese Woche sprechen wir darüber und darüber. Und Tommy hat dann immer irgendwelche Sprüche rausgehauen. Und dann stand schon am nächsten Morgen, nachts um 12, ging der irgendwie auf Sendung, der Podcast. Also als wenn so alle möglichen Praktikanten in den Zeitungs-Online-Redaktionen die Armen unseren Podcast hören mussten morgens und dann, was hat Gottschalk wieder gesagt? Und dann kam wieder irgend so ein Zitat, wo du gesagt hast, Leute, wir haben so viele tolle, interessante Sachen erzählt in dem Podcast, warum sucht ihr euch so einen Spruch raus? Also zum Beispiel, nur ein Beispiel, ich war ja selber oft überrascht von dem, was Tommy da gesagt hat. Also der erzählte, sagte, ja, und dann war ich hatte ja das Strandhaus in Malibu neben Whoopi Goldberg. Und da haben wir oft auf der Terrasse gesessen und Weißwein getrunken. Und Whoopi, die hat ja auf ihrem Gästeklo einen gerahmten Originalbrief von Adolf Hitler hängen. Und ich sag, was? ja, das findet sie ganz lustig und so. Also wir haben ja wirklich interessante Sachen erzählt in dem Podcast. Das hat aber keinen interessiert. Interessiert hat dann immer irgendein Spruch von Tommy. Und da hat
die Shitstorm-Detektoren
genau,
haben zugeschlagen.
Ja, ja. Und dann hat er irgendwann gesagt, Leute, komm, wenn ihr jetzt wirklich nur so Halbsätze von mir raussucht, dann sollten wir das lassen.
Du bist auch noch, also du bist in Rente, aber du machst immer noch YouTube weiter und hast auch ein Album veröffentlicht, unter anderem auch mit diesem Titel.
So.
Eins ist ganz sicher und das ist kein Scheiß. Ich wurde zwar älter, blieb aber weiß. Es gibt einfach Dinge, für die man nichts kann. So wurde ich dann, es war vorprogrammiert. Und das ist zum Glück auch nicht nur mir passiert. Tatsächlich irgendwann ein alter weißer Mann.
Genau, wie fühlt es sich so an als alter weißer Mann? So ein bisschen, also fühlst du dich missverstanden auch?
Nee, gar nicht. Deshalb habe ich ja den Song geschrieben. Ich sehe alter weißer Mann eben nicht als Schimpfwort, was ich sowieso merkwürdig finde, warum jemand, der alt und weiß ist, alter weiser Mann, hätte ich gesagt, ey, okay, sehe ich ein, alter weißer Mann, warum? Man hätte ja auch sagen können, alter schwarzer Mann ist böse, alter weißer Mann ist böse, alter gelber Mann ist böse. Also ich sehe den Sinn nicht dahinter. Deshalb habe ich gedacht, ich mache jetzt mal einen positiven Song darüber. Das Schöne war ja bei diesem Song, dass der auf einzelne YouTube-Charts geschossen ist. Das heißt, vor diesen ganzen Rappern, die da auch von Platz 1 auf 40 sind in den YouTube-Charts normalerweise, war plötzlich der kleine Mikey mit alter weißer Mann auf Platz 1. Das hat mich natürlich extrem gefreut, logischerweise. Wo wir gerade dabei sind, da muss ich mal jetzt anfragen. Du hast das jetzt gespielt hier eben gerade. Ich höre das ja im NDR kaum oder eigentlich gar nicht. Außer, dass du jetzt mal 10 Sekunden angespielt hast. Also da müssen wir mal...
da müssen wir nochmal mit der Musikredaktion...
An dieser Stelle eine Botschaft nach ganz oben. Ich habe zum Beispiel vor einem Jahr, hatte ich schon einen Song, absolut aktuell, da habe ich es schon gewusst, der heißt Die Ampel, eine wunderschöne Ballade. Die Ampel, das handelt davon, dass irgendwann dass es die Ampel nicht mehr gibt.
Ja.
Vor über einem Jahr, Leute. Also ihr könntet von mir Botschaften senden, da wird ihr sowas der Zeit voraus.
Voraus, alttestamentliche, prophetische Gabe
ja,
sozusagen.
Ja, so, also
unglaublich.
Ne? Aber wer also nicht NDR hört, sondern mein YouTube-Kanal, der kann natürlich alle diese neuen Songs von mir anhören und auch alle alten Songs von mir. Ich habe es tatsächlich jetzt geschafft, mit meinen Kumpels, mit denen ich den Kanal zusammen betreibe, das ist ja alles sehr aufwendig auch, erstaunlicherweise, hatte ich ein bisschen unterschätzt, dass alle meine Titel, die ich bis jetzt veröffentlicht habe, zum Glück habe ich alle Rechte an allen meinen Titeln, die habe ich tatsächlich als großes Archiv schon auf meinem Kanal, da bin ich auch sehr stolz drauf und es ist natürlich auch toll für meine Familie. Die wissen dann irgendwann, meine Enkeltochter, die kann dann irgendwann mal gucken, was Opa alles gemacht hat.
Was Opa alles gemacht hat. Und lass uns nochmal über die 80er sprechen. Das war ja ein Riesending. Also du warst ja wirklich bekannt wie ein bunter Hund. Dich kannten alle, oder?
Richtig.
Konntest du noch unerkannt über die Straße?
Nee, das ist ja heute nicht mehr ganz so schlimm. Erfreulicherweise, weil früher war es natürlich so, also ich bin einmal mit meiner Tochter aus Hagenbeek geflüchtet tatsächlich vor 2 oder 3 Schulklassen, die da auch gleichzeitig einen Ausflug hingemacht haben. Da hatte ich dann meine weinende 7 Jahre alte Tochter auf dem Arm und bin mit ihr aus Hagenbeek geflüchtet, weil 3 Schulklassen uns verfolgt haben und die Autogramme haben wollten. Und ich habe dann zu ihr gesagt, pass mal auf, wenn du älter bist, dann fahren wir mal dahin, wo keiner deinen Vater kennt. Und dann bin ich, als sie 10 war, sind wir dann mal nach Orlando geflogen, ins Disneyland. Und da kannte zum Glück keiner oder ganz wenige ihren Vater. Also das war schon heftig eine Zeit lang. Aber es ist ja nichts Böses, weil man hat ja alles dafür getan, dass man bekannt ist. Also ja. Ich hätte mich ja mehr geärgert, wenn mich gar keiner kennt. Das wäre ja schlecht gewesen.
Wie viel Rock'n'Roll waren das? Also das Showgeschäft damals in den 80ern?
Naja, das war natürlich, im Gegensatz zu heute, waren nur ein Beispiel natürlich die Schallplattenfirmen, gigantische, große Maschinen, die unendlich viel Geld zur Verfügung hatten und das natürlich auch gezeigt haben. Also so eine Löwenverleihung zum Beispiel war von RTL, die somit die Hauptveranstaltung war, was Schallplatten anging im Jahr, in der Dortmunder Westfalenhalle, 15.000 Leute und dann kriegte man da den goldenen Löwen überreicht, weil man die meisten Platten verkauft hatte in dem Jahr. Mhm. Und dann hast du hinterher, haben dann die Schallplattenfirmen in dem Hotel, in dem wir lebten, im Maritim in Essen, die Bowlingbahn im Keller, alle Bowlingbahnen gemietet. Und dann spielte die EMI, bei der ich damals war, spielte auf Bahn 7, was weiß ich, mit wer da alles mitspielte. Und neben uns spielte ABBA. Und dann hast du da mit ABBA zusammengesessen. Das war ein unglaublicher Wahnsinn, was da so abging. Also von daher, das ist heute alles sehr viel kleiner und auch so die Fernsehsendungen. Früher war man bei einer Samstagabend schon mindestens 3 Tage, weil da wurde ja auch viel mehr geprobt als heute. Und heute fährt man hin, tritt auf und dann hinterher sind alle wieder verschwunden sofort. Und das war früher natürlich mehr so, wir sind, das Showgeschäft ist eine große Familie, hatte man so ein bisschen das Gefühl. Und so fühlten die sich auch alle. Und heute ist natürlich alles durchmengt von, da kommen dann Influencer, da kommen Reality-Stars, da kommen was weiß ich wer alles. Die Hälfte von denen kennst du gar nicht und du sagst, warum läuft der denn jetzt hier über den roten Teppich? Der kennt mich aber auch nicht und sagt, was macht der alte Mann da? Also von daher ist das alles so ein bisschen durcheinander gewürfelt geworden durch die vielen verschiedenen Medien, die es ja auch gibt. Von daher war das früher natürlich in den 80ern völlig anders.
Aber wirklich viel mehr Kohle im Spiel, richtig Katsching. Und da gibt es ja Leute, die konnten damit nicht so gut umgehen. Aber du hattest ein Händchen für Geld und Anlage und Sparen?
Ich gar nicht,
nee,
null. Ich habe da gar kein Händchen. Das heißt, ich weiß, was Geld wert ist und bin auch verhältnismäßig bescheiden. Aber meine Frau hat da ein sehr gutes Händchen. Und da ich einfach ihr immer das Geld gegeben habe, hinterher nach dem Auftritt, hat sie das dann angelegt. Und das war eine sehr weise Entscheidung, ja.
Geld nach dem Auftritt, das ist ja so, dass das oft auch bar ausgezahlt wurde, ne?
Das wurde teilweise nur bar ausgezahlt, und zwar vor dem Auftritt. Man hat ja früher auch oft dann mal einen geplatzten Scheck. Früher gab es dann noch Schecks. Da hat den dann einer fröhlichen Scheck überreicht und der war dann geplatzt. Und nachdem mehrere Schecks vielleicht mal geplatzt waren und man dann riesen Ärger hatte hinterher, haben wir dann gesagt, so Leute, also Gage vorm Auftritt, sonst tritt Mike gar nicht auf.
Mike, uns verbindet etwas, man hört es nicht, aber wir haben beide eine große Nase.
So.
So. Und für mich
doch,
war
bei
das,
dir hört man es auch ein bisschen.
Ja, also die einen sagen so.
Ja.
Für mich war das als Kind, zum Beispiel als Jugendlicher, nicht immer einfach. Mit Spitznamen und so. Ein hartes Stück Brot bisweilen. Wie hast du das erlebt?
Diese Nase ist natürlich heute für mich ein Segen. Wie du schon richtig sagst, war sie das nicht immer. Aber ich war zum Glück auch, ich hatte nicht nur eine große Nase, ich war meist auch größer als alle anderen in meiner Klasse. Von daher hat sich das dann ausgeglichen, weil wenn irgendeiner meinte, er müsste was zu meiner Nase sagen und ich dann vor dem stand, dann wurde das schon ruhiger, was er über meine Nase sagen wollte. Von daher habe ich das dann sehr schnell, sagen wir mal, in die richtige Richtung, ich habe meine Nase in die richtige Richtung gebogen.
Aber hast du mal eine Schönheits-OP oder sowas erwogen?
Nein, aber ich habe Werner Mang ist ja einer unserer führenden Schönheitschirurgen am Bodensee mit einer großen Klinik. Bei dem habe ich mal für Verstehen Sie Spaß im Wartezimmer eine lustige Geschichte gedreht. Und der hat immer zu mir gesagt, oh Mann, wenn ich deine Nase sehe, da können wir doch mal was machen. Du und Steffi Graf, ihr seid meine Traum. Ich sag, du bist bei beiden falsch. Steffi findet ihre Nase toll. Und ich meine auch, also da musst du dir andere suchen.
Mike, wir haben in unserem Podcast einen Fragebogen mit Fragen, die wir alle unseren Gästen stellen. Und die erste Frage lautet, wenn du König von Hamburg wärst, du hättest alle Macht, was würdest du als erstes ändern? Also was stört dich hier?
Was mich stört, ist, dass so eine schöne Stadt wie Hamburg No-Go-Areas hat. Also dass es Gegenden gibt, wo man nicht hingehen sollte, was an sich, das Wort finde ich schon eine Vollkatastrophe. Also ich würde sehen, dass wir die Polizei so aufrüsten und auch die Videoüberwachung so aufrüsten, dass No-Go-Areas aus unserer Stadt verschwinden. Weil ich finde, in so einer Stadt wie Hamburg sollte es keine Gegend gehen, wo man nicht hingehen sollte.
Wo würdest du die identifizieren? Wo siehst du die?
Naja, es gibt ja um den Hauptbahnhof rum, dann Hansaplatz, überall. Mhm. Ich hatte vor kurzem ein sehr nettes Gespräch mit unserem Bürgermeister und habe mit meiner Frau auch zusammen. Und da haben wir auch gesagt, also gerade was Frauen angeht, die fühlen sich in vielen Gegenden nicht mehr wirklich sicher. Und wenn wir sind zum Beispiel sehr gerne in Dubai in Urlaub und die haben eben eine durchgehende Videoüberwachung, wo jetzt natürlich alle sofort zusammenzucken in Deutschland und sagen, oh, Datenschutz, da kann man uns ja überall sehen. Aber in Dubai fühlt man sich als Frau, gerade als Frau, extrem sicher, weil da passiert gar nichts. Weil wenn du da irgendwas machst, dann bist du innerhalb von einer halben Stunde durch die Gesichtserkennung, die eben überall ist und auch ausgewertet werden kann, bist du dann quasi, war's das mit deiner Geschichte, die du geklaut hast, weil dann haben sie dich.
Ich weiß aber nicht, ob ich das Gesellschaftssystem der Vereinigten Arabischen Emirate sozusagen hier haben wollte, aber zum Thema.
Das hat nicht das Gesellschaftssystem haben, ich würde gerne die Sicherheit haben.
Und was sagt Cengiz da?
Ja, der hat gesagt, ja, sie haben ja auch schon wieder viel gemacht, gerade was Videoüberwachung ist. Und der Nachteil, den sie haben, und das soll jetzt geändert werden, und da haben wir natürlich sofort zugestimmt, ist, dass man die Videoüberwachung dann KI-mäßig aber nicht auswerten darf. Das heißt, wenn einer erkennbar, sagen wir mal, irgendwas gemacht hat in so einer No-Go-Area, dann kann man ihn zwar erkennen, aber man darf mit dieser KI nicht nach ihm suchen, weil das ist datenschutzmäßig noch verboten. Da wird aber wohl dran gearbeitet und wir hoffen das Beste.
Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht?
Also mehr Hamburg geht nicht vom Grundgefühl. Also immer, wenn ich nach Hamburg reinfahre, wenn ich von irgendwo anders herkomme, gerade hier in der Innenstadt, wo wir jetzt gerade sitzen, das hat schon ein ganz tolles Flair, sagen wir mal. Auch die Innenstadt natürlich um die Alster rum, Jungfernstieg, die ganzen tollen Geschäfte, die alten Häuser. Also Hamburg hat so ein ganz eigenes Flair. Und dann kommen natürlich die Hamburger dazu, die genau da reinpassen. Also Hamburger sind natürlich, es wird immer viel gesagt, ja nee, die sind doch so kühl und unterkühlt, was natürlich völliger Quatsch ist. Ich habe hier so viele Konzerte gegeben in meinem Leben und die Hamburger sind weder kühler noch irgendwie anders als andere Menschen irgendwo, sondern die sind genauso lustig und machen genauso viel Party wie alle anderen auch.
Was würdest du gern mal in Hamburg machen, was du noch nicht gemacht hast?
Da fällt mir gar nichts ein. Ich habe schon so viel gemacht, den habe ich. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Zum Beispiel?
Nein.
Was soll ich denn abgefahren?
Möchte ich jetzt hier nicht drüber reden. Ich komme noch aus der Zeit, wo wir die ganzen Clubs hier in Hamburg hatten. Und wir haben natürlich auch in diesen Clubs, das war ja vor meinem, irgendwann ging ja vom, bei mir ging es ja so schnell vom Dennis Pan in die Leishalle. So schnell konnte ich ja gar nicht gucken. Aber so, es gibt legendäre Abende, zum Beispiel im Logo mit Karl Dall und Jürgen von der Lippe zusammen, wo wir alle noch so, ich weiß nicht, wie alt waren wir denn da, 30. Das war so lustig und das ging dann ohne Ende. Dann hat irgendeiner Zugabe gerufen, dann hat Jürgen nochmal seine Gitarre genommen. Und dann war es aber schon 12:30 und haben alle beschlossen, nein, wir bleiben noch länger. Und dann hat Mike nochmal seine Gitarre genommen und das ging dann ewig, wo keiner weder gefragt hat, Gage oder so, das war sowieso alles lächerlich. Und da haben wir einfach aus Spaß lustige Abende mit den Leuten zusammen gefeiert und das war eine tolle Zeit.
Wenn du sagst, das war eine tolle Zeit und der Humor damals, der Humor heute, über wen, wenn du einen Fernseher anmachst oder ins Internet gehst, über wen lachst du?
Heute?
Ja.
Das Schöne ist ja, dass ich mit diesen ganzen neuen Comedians oder mit vielen gut befreundet bin, weil ich die natürlich alle bei 7 Tage, 7 Köpfe neben mir sitzen hatte, als sie noch nicht groß und bekannt waren, auch einige von denen. Also von daher liebe ich natürlich auch unsere neuen Comedians. Chris Tall, den ich sehr mag, mit dem ich auch Golf zusammenspiele, der geht jetzt ins Volksparkstadion, Leute. Das ist so gigantisch, was die Jungs an Live-Performance da machen. Ich bin gut mit Mario Barth befreundet, bei dem war ich eben im letzten Mai in der Waldbühne zusammen. Und was die auf die Bühne stellen heute, die Comedians an Live-Action, das ist ja unglaublich. Von daher, Thorsten Sträter mag ich gerne, Mario Barth mag ich gerne, Chris Tall mag ich gerne, Atze Schröder mag ich gerne. Michi Mittermeier, also ich könnte jetzt
einige, ja.
Ich könnte jetzt alle aufzählen. Und dann mein alter Kumpel Otto ist ja auch immer noch auf Tour, der geht jetzt auch wieder auf Tour.
Wahnsinn.
Und macht auch Open Airs. Ich sag Leute, Comedy ist ganz weit vorne gerade, was mich sehr freut.
Vor 50 Jahren begann nicht nur groß deine Karriere, der Sprung, sondern da ging es auch privat. Gab es einen großen Sprung. Ihr habt geheiratet vor 50 Jahren. Ihr feiert in diesem Jahr Goldene Hochzeit.
Ja. Das machen wir. Das ist, ist auch schön. Wir werden von allen darauf angesprochen. Wir machen, aber ihr könnt euch schon alle beruhigen. Wir machen keine Feier. Wir wollen keine Geschenke, weil erstens ist das nicht das Datum, was uns wirklich interessiert. Also zusammen sind wir seit 55 Jahren. Mhm. Von daher können uns die jucken uns diese 50 Jahre auch nicht so wirklich. Und wir feiern immer eher unser Kennenlerndatum. Das ist im Sommer.
Keine Party jetzt irgendwie?
Zur goldenen, nee, machen wir keinen. Da sind wir schön verschwunden. Da sind Frau Krüger und ihr Mann irgendwo schön, wo keiner sie vermutet.
50 Jahre oder 55, das ist ja eine lange Zeit. Wie konnte das passieren?
Wie konnte das passieren? Ja, in frühester Jugend schon die richtige Frau kennengelernt. Mhm. Das hilft. Und dann ist das natürlich so, dass wir uns eben, ich habe es vorhin schon angedeutet, genial ergänzen. Wir arbeiten ja nun die ganze Zeit auch geschäftlich zusammen. Das heißt, meine Frau hat quasi das Obermanagement über alles und kümmert sich besonders darum, dass unser Büro läuft und auch unser Geld einigermaßen angelegt ist oder sehr gut angelegt ist, wenn sie das macht. Und ich hole das Geld ran. Also ich habe die Ideen, die das Geld bringen, und sie verwaltet das dann. Eine bessere Mischung gibt es eigentlich nicht. Mhm. Und dann ist es natürlich so, dass wir uns gesucht und gefunden haben, auch was sagen wir mal, Liebe ist sowieso klar, aber auch Verständnis zueinander. Also wenn man so lange zusammen ist, dann kennt man sich natürlich blind. Also oft passiert es uns, dass ich irgendwas sage und sie sagt, ja, wollte ich auch gerade sagen. Oder sie sagt was und ich denke, okay, eigentlich brauchen wir es auch nicht mehr zu unterhalten. Sie dachte sowieso dasselbe, was ich gerade denke. Das passiert also sehr, sehr häufig. Und dann ist es natürlich so, dass man, wenn man so viel unterwegs war wie ich, eine Frau haben muss, die da sehr tolerant ist und auch damit umgehen kann, dass sie eben unglaublich viel alleine ist, wo ja viele Frauen, wahrscheinlich abends hätte ich dann viele Frauen auch am Telefon gehabt, wo bleibst du? Du bist jetzt schon eine Woche weg. Das geht natürlich im Showgeschäft nicht, wenn du da eine Frau hast, die da nicht mitzieht. Dann wird es schwer auf Dauer. Und das hat sie sensationell gemacht. Und wir sind eben jetzt so ein eingeschweißtes Tetrapack, hätte ich fast gesagt. Also ein zusammengeschweißtes Team. Eingeschweißt ist auch nicht schlecht. Eingeschweißtes Team sind wir, das uns jetzt natürlich sowieso nichts mehr erschüttern kann. Wir haben alles, was geht in unserem Leben, von Krankheit bis Gesundheit, bis von schlechten Zeiten, gute Zeiten, wir haben alles gehabt.
Was sind eure Rentenpläne für 2025? Was steht als nächstes an, alter weiser Mann?
Auf allen digitalen Plattformen erscheint meine neue LP, die heißt 50 Jahre Gänsehautentzündung. 16 Live-Titel, die ich besonders toll fand aus diesen 50 Jahren. Besonders eben die neuen Nippel mit 25.000 Leuten in der Waldbühne oder Mein Gott Walter mit 25.000 Leuten in der Waldbühne. Das klingt schon echt cool. Und dann sind noch ein paar Sachen drauf und dann sagten die Jungs, mit denen ich meinen YouTube-Kanal zusammen mache, also Slizzy zum Beispiel, mit dem ich den betreibe, sagte, Alter, da ist ja ein Titel drauf, ist tatsächlich Zufall, dass der da drauf ist, der heißt Freiheit für Grönland.
Mega aktuell.
Ich habe den da drauf, weil ich das Mundharmonika-Solo so toll finde.
Bob Dylan-mäßig. Spielen wir hier nochmal ein.
Freiheit für Grönland, weg mit dem Packeis. Ich geh kaputt, gehste mit.
So, das ist Freiheit für Grönland. Und da hat er gesagt, also Leute, hallo, mehr Aktualität auf deiner Best-of. Du hast es damals schon geahnt. Und deshalb machen wir jetzt auch Freiheit für Grönland nochmal als Single. Und es kommt eben die LP 50 Jahre Gänsehautentzündung.
Ja, also Mike Krüger im nächsten Leben gleich als Prophet durchstarten, würde ich sagen.
So.
Vielen Dank, Mike. Das ganze Gespräch mit Mike Krüger zum Nachhören und alle anderen Begegnungen mit Bettina Tietjen, Wolf Biermann, Rolf Zukowski, Alexander Klavs und gibt es in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ich bin Oke Van Dixen. Und die Beatles sind mein Lebensthema. Die Musik kennt jeder. Beatlemania. kreischende Fans, Nummer 1 Hits ohne Ende.
The Beatles, bring them on!
Aber wie sind die Beatles die Beatles geworden? Darum geht es im Podcast Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre.
Rundstück warm und eine Tasse Tee, bitte.
Die Geschichte der Beatles beginnt eigentlich in Hamburg. Die ersten Auftritte in einem Stripclub laufen schlecht. Aber die Jungs aus Liverpool, die wollen es und schaffen es. We grew up in Hamburg, hat John Lennon gesagt. Was das bedeutet, davon erzählt unser Podcast. Alle Folgen von Becoming the Beatles gibt es in der ARD Audiothek. Am besten direkt abonnieren, dann verpasst ihr nichts.